Kommen wir zum dreckigen Dutzend. Das dreckige Dutzend, was ist das genau? Ja, das ist eine Rubrik, in der wir jeweils drei Songs vorstellen wollen zu einem bestimmten Thema. Heute haben wir uns entsprechend der Corona-Thematik entschieden, da wir natürlich ein wenig auf Entzug sind. Ja, was sind unsere drei besten Live-Erlebnis-Songs?
Ja, ich kann vielleicht starten, weil das vorhin ja schon mal so anklang, als ich sagte, wie ich musikalisch auch eingestiegen bin. Deswegen ist so der erste Song, den ich rausgesucht habe, so ein, hat so eine autobiografische Komponente und soll so das abdecken, was so meine ersten Live-Erlebnisse waren. Und das wäre vom Hamburger Auftritt der Band Slime aus dem Jahr 1995, das großartige Lied Untergang. Und das ist auch auf CD gepresst erschienen.
Da hattest du also Gänsehaut.
Das ist das Skurrile. Das ist ja das, was ich immer meine, wenn ich sage, Live-CDs oder Live-Musik selbst bringt mir so viel nicht. Aber wenn man was damit verbindet, dann bringt es, finde ich, eine ganze Menge. Und das kann dann selbst ein schraddeliger Punk-Song sein, wie eben Untergang von Slime, der dann eben genau das bewirkt, was man beim Hören haben möchte. Nämlich, dass man zumindest mal so einen Film im Kopf hat und vielleicht sogar ein bisschen Gänsehaut. Das ist bei dem jetzt nicht unbedingt so, aber dieser Film im Kopf ist auf jeden Fall da, weil man verbindet dieses Lied sofort mit Biergeruch, mit klebenden Chucks und Kippen in der Brusttasche, die völlig zerdellt und vom Schweiß aufgeweicht sind, weil man einfach fasziniert ist mit 16, was so in anderthalb Stunden alles passieren kann.
Wie viele Songs man in anderthalb Stunden spielen kann, gerade im Punkbereich, da gehen ja durchaus gerne mal 40 Songs durch, dann sind ja alle nur 1,30 lang. Ich habe das auch so ein bisschen unterteilt, wir haben uns vornherein so ein bisschen darüber unterhalten, Live-Songs, sollen wir live selber dabei gewesen sein oder soll es auch was sein, was man ja auch auf DVD oder auf YouTube oder sowas sehen kann und was einen sehr beeindruckt hat. Ich habe jetzt bei den drei Songs so einen Mischmasch aus vielen verschiedenen Strukturen genommen, ja. So habe ich das jetzt einfach gemacht. Ich hatte mir vorgenommen, wenn wir jetzt mit dem Podcast anfangen, wenn wir die ersten Folgen machen, dass ich gar nicht so viel über die Ärzte reden wollte, weil ich so ein bisschen verhindern wollte, dass die anderen drei anfangen mit den Augen zu rollen, weil sie natürlich wissen, dass ich irgendwie ein großer Ärzte-Fan bin seit Jahren. Nun habe ich beim Dreckigen Dutzend aber doch überlebt und bin da doch auf einen Ärzte-Song auch zurückgekommen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe Lohn der Lehre genommen.
Heißt das nicht so?
Ja, das ist die B-Seite. Mann. Das ist auch geil.
Das wissen nur die echten Fans.
Das wissen die echten
Fans. Das lassen wir drin.
Also, das lassen wir drin. Also der Song heißt, den ich meine, Sohn der Lehre. Aber es gibt eine B-Seite darauf, die heißt Lohn der Lehre. Und das ist halt dasselbe mit Ukulele nachgespielt, bloß ein ganz anderer Text halt dazu, halt passend zu Lohn der Lehre. So viel am Rande mal kurz dazu. Was ich aber meine, ist der Song Sohn der Lehre vom Auch-Album. Und zwar finde ich, das ein sehr guter Song, ist nicht so bekannt, obwohl es eigentlich eine Single-Auskopplung war. Der gefällt mir sehr gut und der ist auch auf dem Live-Album Die Nacht der Dämonen drauf. Ja, ich finde die Umsetzung halt einfach geil, weil man lebt bei den Ärzten, natürlich wenn man zum Ärztekonzert geht, lebt man natürlich von dem Entertainment, was da stattfindet und nicht unbedingt von der Genialität der Musik. Aber wenn Rod natürlich die Gitarre in die Hand nimmt, dann kommt da natürlich doch nochmal deutlich mehr Qualität dazu, muss man natürlich auch sagen. Auf jeden Fall so eine Lehre für mich, weil es eine geile Live-Umsetzung ist. Für die Ärzte auch total untypisch. Geht, glaube ich, zwischen 6 und 7 Minuten auf dem Live-Album, weil halt unheimlich langes Gitarrensolo dabei ist. Und man darf ja auch immer nicht vergessen, von 3 Instrumenten gespielt. Ja, auch nur. Und die Live-Umsetzung gefällt mir halt richtig gut. Und ich weiß auch, danach kommt Anti-Zombie oder davor, das weiß ich nicht mehr genau, auf dem Live-Album. Die beiden werden so hintereinander weggespielt. Und da weiß ich auch noch, ich glaube, auf dem Live-Album sagt er dann sowas wie, waren das wirklich noch meine Ärzte oder habe ich gerade geträumt? Weil das natürlich sehr ärzte-untypische Rock-Songs, finde ich, so ein bisschen sind. So will ich es einfach mal ausdrücken. Und ich weiß auch noch, wo Felix und ich letztes Jahr beim Rock am Ring waren, wo die Ärzte auch da waren, kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Da haben sie Sohn der Lehre, jetzt muss ich aufpassen, jetzt bin ich immer bei Lohn der Lehre. Da haben sie Sohn der Lehre auch gespielt und da sagte Rod irgendwie sowas, weil es halt auch nicht so bekannt ist. Oh, das ist ein schöner Freundlichkeitsapplaus, so ein bisschen spaßig, ironisch. Und Farin sagte nur am Bass stehend halt, nee, die sind jetzt bloß alle so erstaunt und fragen sich jetzt gerade, warum ich so oft Gitarre spiele. Also dafür, da halt doch mal irgendwie zu dem Bass-Gitarre-Komplex auf jeden Fall. Ja, das soll so der erste Song sein von mir auf jeden Fall.
Gerrit, oder?
Ich? Bist du schon so weit, Gerrit?
Ich war kurz weggenickt, Entschuldigung.
Da du ja so gut vorbereitet bist, hast du eben wahrscheinlich was überlegt.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, es fällt mir wirklich nicht leicht. Also ich habe es nicht so gemacht wie Marco. Ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, okay, wo hat es mich am meisten irgendwie gecatcht? Ja, also was, und was waren eigentlich so Songs, wo ich besondere Live-Erlebnisse mit verbinde? Und wir haben gerade auch nochmal diskutiert. Ich glaube, das erste Konzert bleibt irgendwie vielen in Erinnerung. Und bei mir waren es tatsächlich die H-Blocks, damals im Schlachthof in Bremen, mit dem ersten hart verdienten Taschengeld die Karte gekauft. Hart
verdienten Taschengeld.
Genau.
Und das lassen wir so stehen.
Das ist richtig. Und da halt hin und dann Move, ja, ich glaube, weiß nicht,
die Hymne schlechthin
einfach.
Ja. Ne? Cooles Cover auf der Maxi-CD.
Damals ging es schon in Richtung Spring, Crossover etc. Und wenn das da halt damals möglich war, dann mit auf die Bühne zu kommen und dann mit den Jungs zusammen Move ja zu grölen und dann schön in den Moshpit zu springen, das war einfach großartig. Ich heute noch eine Erinnerung. Ich hatte eine blaue Latzhose an, muss man sagen, mit einem Rage Against the Machine Longsleeve.
Das weißt du noch.
Das weiß ich tatsächlich noch. Warum auch immer, aber diese Latzhose, frage ich mich, was war denn da los?
So, ey, aber das ist genau das, was ich meine. Man denkt an das Konzert und man weiß noch, was man anhatte. Ja. Man weiß auch noch, wie es gerochen hat. Ja. Ich kann mich auch teilweise daran erinnern, aus was für Bechern man das Bier getrunken hat. Weil das einfach, weiß nicht, das bleibt einfach hängen. Das
eingebrannt. Ist, ja. Dieser Moment, Move, ja. Arm in Arm und dann rein in die Menge, das war einfach großartig.
Ja, apropos, bist du?
Absolut.
Ja, weil das passt gerade sehr gut, apropos, man weiß noch. Eigentlich wollte ich es chronologisch machen, aber das passt jetzt gerade zu einem Erlebnis von mir. Rage Against the Machine beim Rock am Ring 2010. Überragend. Also das war echt unfassbar, weil logischerweise auf Festivals, ne, man interessiert sich für diese Band, für jene Band, aber bei Rage Against the Machine hatte ich das Gefühl, jeder einzelne Zuschauer wartet auf diese Band. Und da waren, ja, lass es dann 100.000 Leute ungefähr gewesen sein, ich weiß es nicht, man wird es ja recherchieren können, 2010, Rock am Ring. Aber das war eine elektrisierende Stimmung ohne Ende und alle warten auf Rage Against the Machine. Und dann kommt diese Band und die liefern natürlich so ab und Zachary De La Rocca mit seiner Stimme, mit dieser Wut, mit dieser Intensität. Die Leute sind ausgeflippt, deswegen komme ich auch unter anderem drauf. Ich habe dann Crowdsurfen betrieben tatsächlich und habe dann meine Schiebermütze verloren.
Damals schon gehabt, genau.
Und die habe ich dann natürlich verloren und nie wiedergefunden, logischerweise. Und es war unfassbar und gerade Killing in the Name of dann natürlich relativ zum Ende hin leider immer noch aktuell. Man kann sagen, leider noch aktuell, wenn man jetzt wieder George Floyd und die Geschichten in Amerika verfolgt. Aber halt immer aktuell. Eine Band von Relevanz, textlich, aber auch von der Intensität und eben auch von der Musik, unfassbar überragend. Dass ich die mal live sehen durfte, bin ich sehr dankbar. Und nach dem Konzert weiß ich eben auch noch, wir haben am Krebsberg tatsächlich gezeltet. Das ist ja, ob ihr euch das was sagt, also relativ weit weg vom eigentlichen Gelände. Also da läuft man dann schon, ich glaube, es war so eine Dreiviertelstunde. Und nach dem Konzert, ich habe locker 2,5 Stunden bis zum Zelt gebraucht. Nicht, weil ich so betrunken gewesen wäre, sondern weil ich gefühlt mit jedem einfach gesprochen habe, den ich getroffen habe. Mensch, war das geil oder war das geil? Also das war natürlich unfassbar.
Darf ich an dieser Stelle kurz einbringen, dass Felix und ich, als wir letztes Jahr bei Rock am Ring waren, im Lindner Hotel geschlafen haben. morgens direkt von morgens immer direkt von der Sauna aus Festivalgelände gucken wollen. Ich wollte es nur mal kurz erwähnen. Ja.
Und ich kann auch nur dazu sagen, ich würde es wieder tun.
Okay, auch ein interessantes Thema, Festivals. Ja. Sollte man nochmal später
Absolut. Dabei,
das wird kommen. Das wird kommen.
Das war Runde 1.
Ja.
Folgt nun Runde 2.
In umgedrehter Reihenfolge.
Da bin ich schon wieder.
Ja, gute Idee. Ja,
gut, da ich eben Rage Against the Machine hatte, fange ich vielleicht jetzt mal oder nehme ich jetzt eine sehr, sehr unbekannte Band dann mal. Also ich habe es auch so gemacht, dass ich alle drei sind Bands, wo ich dann auch live dabei war. Und das zweite, das war im Jahre 2000, also auch schon ein bisschen her. Und das war auch zur aktiven Zeit, Gerrit, wo wir eben auch unsere Band hatten. Da war ich mit unserem damaligen Bassisten im Tower in Bremen und habe da die Band Defect mir angehört mit unserem Bassisten Fabian. Schönen Gruß an dich. Es war also rappelvoll. Also diese Band hatte schon tatsächlich eine ganz schöne Fanbasis und wir kannten sie noch nicht. Ich weiß gar nicht genau, ob sie vielleicht schon mal auf Demo-CD gehört hatten oder so etwas. Auf jeden Fall ging es dann los und die Band hat auch so abgeliefert. Also die spielen halt einen Crossover, ja, du weißt es noch.
Ja, gute
Erinnerung. Wir hatten ja auch das Vergnügen, mit denen tatsächlich zusammenzuspielen. Also eigentlich fast von einem anderen Stern. Dass die nicht berühmt geworden sind, ist eigentlich eine absolute Frechheit. Ja, musikalisch überragend.
Die haben falsche Verträge unterschrieben.
Das befürchte ich auch. Wir waren ja schon oft im Tower zu Konzerten, wir auch, Marco, quasi ständig. Ja. Aber diese Band hat den Laden abgerissen, wie kaum eine zweite etablierte Band. Das war unfassbar. Ja, dieser Crossover, trotzdem Gänsehaut und die Leute sind durchgedreht, ein Moshpit ohne Ende und es tropfte von der Decke, Bier floss, es war überragend und sowas prägt einen natürlich auch. Entsprechend schon etwas her, aber trotzdem hängen geblieben. Das war genial.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich kann gar nicht so einen richtig konkreten Song beziffern, weil ich auch den Bandnamen zu dem damaligen Zeitpunkt nicht kannte und auch die Banden nicht kannte, weil ich das war für mich die skurrilste Situation, wie man in ein Konzert reinrumpeln kann. Das war, weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahre später, nach meinem ersten Konzert, waren wir auf einem Schüleraustausch in Schweden. Und wie auch immer sind wir dort in einen Familienausflugserlebnispark gegangen mit den Kindern unserer Gasteltern. Also irgendwie war, man versteht da ja irgendwie auch nur im Ansatz die Hälfte, war in diesem Park, inmitten dieses Parks so eine große, eine Riesenbühne und plötzlich tritt da eine Band auf. Mit silbernen Anzügen, silbern geschminkt, mit Mädels mit auftopierten Haaren, die Herren über natürliche nach vorne, wieder der Schwerkraft gekämmte Ponys, die so irgendwie so Polka-Rock-Mix-Komisches machen und Cowboy-Stiefeln, wo du denkst, was zur Hölle, wer ist das, kenne ich nicht, warum ist überhaupt ein Konzert hier? Und ich musste lange recherchieren und rausfinden, dass es die Leningrad-Cowboys waren. Ich weiß nicht, ob Menschen das kennen, aber...
Also es ist wir hier, ja.
Wir hier schon, ja, genau. Man weiß es nicht, wenn ich heute die Kids frage, aber großartig, ist eine sehr spaßige Band und die kann ich gar nicht mit einem konkreten Song beziffern, weil ich auch nicht wirklich Fan war oder bin, aber es war mal cool zu sagen, ich war bei den Leningrad Cowboys und bin da so reingestolpert, mehr oder weniger. Das war,
die hätte ich auch gerne mal live gesehen, habe ich aber leider nie.
Wir haben eine super Show gemacht, also ich war sehr...
Das glaube ich, ja.
Ja, ich habe sie mit Absicht gesehen und kann das voll bestätigen. Macht auf jeden Fall riesen Spaß.
Ja, Felix, bist du dran oder nicht?
Nee, achso. Ich halte mich noch zurück.
Ja, gut, dann mache ich mal das zweite. Also eben bei dem ersten Song war es ja so ein bisschen eher die geile Live-Umsetzung und das, was ich jetzt habe, ich habe mich auch dafür entschieden, 3 relativ bekannte Bands zu nehmen. Also man hat ja so viele Live-Erlebnisse, es hätten sich natürlich so viele angeboten jetzt auch, aber wir wollten es ja auf 3 runterbrechen so ein bisschen. Und eben war es die geile Live-Umsetzung und jetzt steht hier so ein bisschen voll die Fresse auf dem Programm und zwar eine Band, die jeder kennt, Metallica. Einer meiner Lieblingssongs von Metallica, auch immer noch Master of Puppets. Und da sind wir wieder halt bei diesem Live-Ding irgendwie. Wenn man das richtig live hört, weißt du, wenn ich nicht mehr joggen kann, weil ich denke, ich bin am Ende und mache dann diesen Song live an, dann laufe ich auf einmal noch 5 Kilometer. Ne? Wenn ich Lars Ulrich Schlagzeug spielen sehe, habe ich schon 200 Puls irgendwie, da habe ich das Gefühl. Ich
selber live gesehen, mehrfach.
Oder ja, klar, oder selber live gesehen, aber dann ist man ja selber in Wallung, sage ich mal, aber selbst wenn ich zu Hause vom Laptop sehe, dann bekomme ich das Schwitzen, habe ich das Gefühl. Dann, also finde ich live halt immer eine geile Band und dieser Song gefällt mir auch besonders gut und halt auch gerade live. Dann irgendwie bringt er mich richtig nach vorne.
Das passt ja jetzt eigentlich auch ganz gut noch dazu. Ennio Morricone ist ja auch im Alter von 91 Jahren verstorben. Mhm. Sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Also ja, weil ja gerade bei Metallica, jede Show seit 1983 hat er, glaube ich, die Band gepostet, beginnt ja mit einem Song von eben ihm, den er komponiert hat, von aus The Good, The Bad, The Ugly, Ecstasy of Gold. Ne? Ja, genau. Und eben auch das Spiel, spielen wir das Lied vom Tod, ist von ihm und also ein überragender Komponist.
Für Hateful Eight nochmal, hat er endlich mal einen Oscar bekommen für seine Musik.
Ja. Gut, Entschuldigung, kurzer Exkurs.
Alles gut, Metallica kann man viel live drüber reden. Das war sogar auch schon meine Auswahl, aber hab dann doch irgendwie davon abgesehen. Und würde dann jetzt als zweites, weil es ja so schön autobiografisch war, dann auch gleich noch was zu nehmen, was ich 2006 und 2007 war es, glaube ich, dann zweimal hintereinander kurz live gesehen habe. Was mir in sehr positiver Erinnerung ist, weil das dann eine der ersten Bands war, die ich dann eben gleich zweimal mit meiner frisch anvertrauten Frau dann gesehen habe. Live sehr eingängig, das sind die Mad Caddies, die machen Ska, Punk, manchmal so ein bisschen Polka-mäßig, haben live ein Vielfaches an Druck, was auf Platte leider nie so rüberkommt. Deswegen ist das sehr schade, dass sie live auch nur sehr wenig irgendwie unterwegs sind. Und die haben wir dann das große Glück gehabt, sowohl auf dem Hurricane wie auch dann im Schlachthof zu sehen in Bremen. Und das war auf jeden Fall ein großes Highlight und ist dann ähnlich, wie es auch eben schon beschrieben wurde, mit viel Schweiß und, wie hätte ich jetzt mal gesagt, Wippen in Titten und
Wippen in Ärschen. Jetzt haben wir doch alles drin.
Ja. Also live viel besser als wie auf Platte, würde man mir sagen.
Als wie auf.
Genau. Ich habe noch kurz gezögert, ob ich das sagen darf, aber es ist einfach so. Also es ist alles in Bewegung.
Live in Bewegung.
Dann bist du auch gleich mit Nummer 3 dran, Felix.
Ach so. Ja, dann das okay, dann passt es auch. Ich bleibe.
Ich hoffe, jetzt hast du nicht dasselbe genommen wie ich.
Nein, schon mal. Okay, ich bleibe biografisch im Verlauf der Zeit. Das war eben jetzt 2006, 2007. Und dann kam mir der Gedanke, was zu nehmen. Das ist vielleicht ein bisschen skurril jetzt, wenn wir über Live-Sachen reden, aber man kann sie ja auch hinterher gucken, ohne dabei gewesen zu sein. Ja. Und ich habe mit meinem Bruder, der seit, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, seit Mitte der 90er oder Ende der 90er jedes Jahr in Roskilde verweilt oder fast jedes Jahr, sehr früh irgendwann schon mal dieses Gespräch gehabt, als er dann immer zurückkam und ich dann immer wissen wollte, wen er so gesehen hat an Bands und wie das so war, dass er dann irgendwann einmal sehr treffend sagte, naja, dann hat er die noch verpasst, ich glaube Prodigy hat er in dem Jahr irgendwie verpasst oder sowas und sagte dann aber selber auch, aber daran sieht man ja auch immer, wie gut so ein Festival ist. Nicht nur, wen man alles gesehen hat, sondern auch, wen man alles verpasst hat. Und das stimmt ja durchaus so ein bisschen. Ne? Das heißt, so ein Festival steht und fällt ja auch mit den Leuten, mit denen man da ist und was man sonst so erlebt. Und man nimmt sich so viel vor und freut sich auf so vieles, aber man sieht auch nicht alles. Und das hat ja auch meistens gute Gründe und auch sehr erfreuliche Gründe. Hinterher ist es aber sehr schade, muss ich sagen. Und da gibt es viele Bands, die ich nicht gesehen habe, die ich gerne gesehen hätte. Und bei einigen ärgert mich das halt sehr und eine dieser Bands ist Radiohead, die ich selber eben leider dann auf dem Hurricane auch verpasst habe, die ich aber sehr bereue, verpasst zu haben. Und da sitze ich halt auch häufig dann bei YouTube und gucke mir dann die Glastonbury-Auftritte an und da stellvertretend dafür eben das Lied Paranoid Android herausgepickt. Man hätte auch noch viele andere nehmen können. Aber das sind so die Stücke, wo man wirklich auch sitzt, obwohl man nicht dabei war und trotzdem eine Gänsehaut bekommt. Und da ärgere ich mich doch sehr. Deswegen ein Lied, wo ich nicht dabei war, aber was trotzdem das, Gänsehaut oder Entenpelle verursacht.
Das ist wirklich witzig, weil wir dann doch bei den vielen Sachen recht ähnlichen Musikgeschmack haben. Aber zum Beispiel mit Radiohead kann ich selber sehr wenig anfangen. Aber das ist halt auch wieder so eine typische Sache. Wenn ich zum Beispiel auf einem Festival wäre, und da wäre ich halt auch bereit, mich wirklich überzeugen zu lassen, dann irgendwie, wenn man die dann mal so sieht. Und oftmals ist es ja so, dann Mensch, die sind doch gar nicht so schlecht oder so. Mhm. Da habe ich halt so das, was ich bis jetzt immer von denen gehört habe. Ich habe sie selber aber auch noch nicht live gesehen. Aber das, was ich bis jetzt immer so mal gehört habe mit, ich kann auch nicht mal sagen, dass ich sie wirklich schlecht finde, aber ich habe immer irgendwie recht wenig mit Radiohead zu tun gehabt. Irgendwie.
Ist einfach ja, so. Ja, also viel überschattet, wenn man so will, wird natürlich von Creep dann, ne?
Ja, gut, wobei sie das ja nicht mal mehr spielen live, was ich auch sehr schade finde.
Ist das so?
Ja, jetzt mittlerweile glaube ich wieder, aber sie haben es relativ früh rausgenommen aus dem Programm, weil das der Gitarrist, glaube ich, da irgendwie federführend dieses Lied halt hasst, so ich sag mal so dieser Smells Teen Spirit Faktor irgendwie. Deswegen haben sie es sehr früh schon nicht mehr gespielt. Also wenn man sich die, ne, was ich eben sagte, die Glastonbury-Auftritte von, ich glaube 2003, 2008, auch anguckt, da ist es zum Beispiel auch nicht dabei. Da sind dann die ganz anderen Klassiker, Karma Police und so, die laufen alle, aber Creep nicht. Hm, okay. Das kommt erst jetzt seit Neuestem wieder. Da haben sie es, glaube ich, wieder mit aufgenommen und rehabilitiert.
Das ist manchmal bei Bands. Ich glaube, Metallica hat am Anfang des Jahrtausends auch irgendwie Enter Sandman ein paar Jahre nicht mehr gespielt, weil sie es nicht mehr wollten, aber jetzt die letzten 10, 12 Jahre ist er, glaube ich, live immer wieder dabei.
Dann. Ja, und das ist halt, also ich habe es halt auch gewählt, weil...
Das Bett im Kornfeld immer, das so jede Band hat, was
wir immer Klasse sagen. Ja.
Ein Klassiker, das ist übrigens auch ein
sagen Thema, Felix ich, immer
genau. So. Das ja. Bett im Kornfeld.
Muss man vielleicht so ein bisschen erklären, also Felix und ich nennen das immer so, jede Band hat ja meistens immer einen Song, also der Goodie schlechthin ist, der live eigentlich fast immer gespielt wird bei den Zugaben irgendwie, das nennen wir immer so, das ist das Bett im Kornfeld von der Band, dann irgendwie, das ist dann immer so der Spruch, sag ich mal.
Dann. Die meisten spielen dann auch.
Die meisten spielen dann auch,
klar. Bei Radiohead ist es dann halt auch so weniger das, also was vielleicht bei den anderen davor ist, dass man irgendwie was Positives erlebt, gut abgehen kann. Das ist bei Radiohead dann eher so dieser Effekt, ich weiß nicht, ob das vielleicht gleich noch kommt, wie wir es dann zum Beispiel bei Linkin Park oder eben auch bei Placebo irgendwie auch hatten auf Festivals, wo du halt auch da kilometerweit weg von der Bühne stehen kannst und es trotzdem noch sehr, sehr fühlen kannst aufgrund der Musik, was da eigentlich gerade so passiert, auch ohne direkt vorne mal im Pit zu sein, sondern das einfach so musikalisch auch aufzunehmen.
Was mir mal gerade einfällt, das Bett im Kornfeld von Jürgen Drews ist ja das Bett im Kornfeld.
So viel dazu. Und das ist nämlich auch deine nächste Wahl.
Ich glaube,
Jürgen Drews live.
Bin ich schon wieder dran, tausche mir die Reihenfolge oder vergesse ich immer die Reihenfolge?
Du vergisst mir die Reihenfolge.
Okay. Als dritten Song ist witzig, dass Felix das schon gerade angesprochen hat. Jetzt als letzte Gruppierung habe ich mir so ein bisschen auch die Gänsehaut gesetzt, Gänsehaut-Feeling. Und da ist es tatsächlich eine Band, Felix sagt es jetzt eben schon, eine Band, mit der ich selber eigentlich immer sehr, sehr wenig zu tun hatte. Ich kannte die und fand die auch nicht schlecht.
Jürgen Drews.
Wir haben gerade drüber geredet. Nee, es ist Placebo tatsächlich. Aber eine Band, die mir jetzt nie so besonders am Herzen lag. Aber wir haben die 2017 auf dem Deichbrand-Festival gesehen. Da hat Felix eben schon von erzählt. Und wir waren irgendwie alle da. Wir standen gar nicht so direkt vor der Bühne. Aber ich war, und das nochmal, auch wenn wir schon öfter drüber gesprochen haben jetzt, aber das ist das, was ich an Festivals wirklich so liebe. Du kommst da hin und sagst, ja, okay, ich gucke mir mal Placebo an. Die habe ich noch nie gesehen. Und es war ein so geiles Konzert. Da könnte ich jetzt Songs nehmen, The Bitter End oder Too Many Friends. Vollkommen egal, da will ich mich gar nicht so direkt auf einen Song unbedingt festlegen. Das war halt ein super rundes Konzert. Die Lichtshow war gut, die Musik war geil. Und ich habe mich selber gewundert, wie viele Lieder ich von Placebo überhaupt kenne. Ja. Also der hat auch verdammt viele Lieder und du denkst auch, hey Mann, jedes oder mehr als jedes zweite kennst du, obwohl du nicht so in der Materie drin bist. Das war so ein bisschen auch der Effekt, den Felix und ich bei Rock am Ring mit Smashing Pumpkins hatten. Das war auch so, finde ich gut und wurde ich dann aber trotzdem nochmal positiv überrascht. War auch ein total geiles Konzert und das war so ein Gänsehaut-Feeling. Weißt du, du bist mit deinen Freunden da, es ist super geiles, warmes Sommerwetter. Das ist halt irgendwie nicht das Feeling, was du hast, wenn du an einem Mittwoch unbedingt mal nach Hamburg fährst und weißt, dass du Donnerstagmorgen wieder auf der Arbeit stehen musst. Sondern da ist Festival, finde ich, immer so ein bisschen was für sich und ja, das Konzert 2017 war wirklich Gänsehaut, da hat alles gepasst und das hat mir richtig gut gefallen, obwohl das Placebo selber gar nicht unbedingt zu meinen Favorite Bands gehört. Aber
das waren die da denn Headliner? Oder
mit Headliner, glaube ich. Die haben am Samstagabend gespielt.
Samstag war sowieso völlig verrückt 2017 beim Deichbrand. Da hatten wir wirklich ab 15 Uhr
immer Termine,
komplettes Programm. Ja. Das war also ein absolut geiles Jahr 2017 und nach Placebo hat dann
hat noch jemand
gespielt? Glaube ich, gespielt. Und den haben wir dann auch
Stimmt, auf der anderen Bühne. Der hat dann um 0 Uhr oder so angefangen, glaube ich, stimmt.
Ja, es war auf jeden Fall.
War der da auch dann?
Ja.
Da und auch.
Warte mal, Kraftklub haben da auch gespielt.
Ja, aber das war an einem anderen Tag. Oder war das auch Samstag?
Ich meine,
da habe ich mich jetzt überschlagen.
Das von Kraftklub, war Samstag jedenfalls echt.
Das von Kraftklub war auch super gut auf jeden Fall. Da redet Lars ja auch zum Beispiel heute noch von. Ja. Schöne Grüße übrigens dann.
Ein Freund von uns.
Genau. Ja, und das war halt ein absolutes Top-Erlebnis. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Bei Rock am Ring weiß ich noch, wir waren erst so begeistert auch von Smashing Pumpkins. Und dann sind wir rübergegangen zu SDP. Nichts gegen SDP, die finde ich auch ganz okay, wenn meine Stimmung danach ist. Aber das hat irgendwie so gar nicht gepasst. Es gibt auch Sachen, die ich von denen irgendwie ganz witzig finde. Aber es hat mir diese Stimmung, die Smashing Pumpkins hinterlassen haben, dazu hat es irgendwie nicht gepasst gerade. Und so ist es ja manchmal auch.
Aber apropos, vielleicht bevor du, Daniel, dran bist, ganz kurz zu Rock am Ring 2021, also so Corona, wenn da vorbei ist, sind ja auch schon einige Bands bekannt gegeben, ne? Habt ihr da schon von gehört? Also,
das sind ja die gleichen, die für dieses Jahr bekannt
sind. Achso, sind das
die gleichen? Ja, die gleichen, glaube ich,
Okay, also System of a Down,
Green Day. Also auf den ersten Blick sehr vielversprechendes Line-Up.
Ja, absolut.
Ja.
Okay, Gerrit.
Ja. Tja, der letzte Wahl ist immer schwer. Gibt so viele geile, ich bleibe bei dem Thema Live-Erlebnisse.
Ich war Rising High jetzt einfach.
Genau. Stimmt. Ich habe irgendwo zwischen Martha, Die Happy, wo die im auch cool live, die ja. im Modernes mir das Gefühl gegeben hat, sie singt einfach nur für mich alleine und da war ich total beeindruckt, wie macht diese Frau das, so einen Kontakt zu jedem Einzelnen aufzubauen, dass du das Gefühl hast, krass, das macht die jetzt nur für mich. Mhm. Ich habe aber auch, Marco, mit dir auf dem Hurricane nachts gestanden und habe mir die Foo Fighters angeguckt mit einem unfassbar großartigen Triangel-Solo
genau.
in der Sommer.
Das war das gleiche Jahr, wo auch dann Radiohead noch gespielt hat.
Also das war mega.
Ja,
mega.
Und die Foo Fighters habe ich nämlich gesehen und Radiohead nicht und ich weiß nicht warum.
Wegen dem Triangel-Solo, sag ich dir. Aber ich habe mich am Schluss dann...
Wer hatte dieses Triangel-Solo gespielt?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich weiß
nur, dass
das
ich weiß nicht.
Ich glaube, ja. Ich glaube, er kam von uns nach vorne. Nee, aber ich habe mich dann am Ende auch für ein Erlebnis mit Marco, mit dir entschieden, nämlich...
Aber es hat mit Musik zu tun.
Es hat mit Musik zu tun, ja, ja. Es hat auch viel mit Schweiß und genau. Zu tun, aber nein, genau.
Lass den Mann nochmal aussprechen.
Dankeschön. Es ist auf jeden Fall für mich der härteste Moshpit, den ich je erlebt habe und ich kann steif und fest behaupten, ich war in extrem vielen Moshpits, ich habe in vielen Clubs gespielt, viele Metal-Crowds erlebt und alle Arten von Circle Pit, Wall of Death und allem, aber es ist keine Metal-Band, die für mich den mächtigsten Moshpit erzeugt hat, sondern es ist The Prodigy.
Ja.
Und es ist einfach so, dass wenn ich heute Poison höre, ich immer noch diese aufkeimende Energie fühle, die an diesem Abend abging. Wir waren, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir waren.
In der Stadthalle war das.
War es in der Stadthalle? Ich glaube ja. Ich weiß, die Vorband war schon nicht schlecht. Junkie XL hat schon irgendwie, kannten wir nicht.
Stimmt, ja.
Fanden wir schon überraschend gut und war schon, dachte, oh, das wird ein guter Abend. Und wir waren mittendrin, weiß ich noch, mittendrin und vorne.
Und ich behaupte damals, das war irgendwie 98 oder so, die haben etliche tausend Leute mehr in den Innenraum gelassen, als eigentlich erlaubt gewesen.
Das war so unfassbar eng. Ich war in der Mischung zwischen Sterbensangst und wahnsinnig euphorisiert, weil es war so, die haben den ersten Song gezündet und die Masse ist explodiert. Ja. Kann man wirklich nur sagen. Die ganze Crowd ist, also meine Füße.
Weißt du noch, was es war,
der erste Song? Ich weiß natürlich nicht mehr. Für mich ist es halt Poison exemplarisch. Ich weiß nicht mehr, was der erste Song war, aber ich weiß einfach nur, meine Füße waren.
Nicht 98.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich befand mich waagerecht. Bin ich mir sehr sicher. Also meine Füße waren gefühlt 5 Meter woanders als meine Schultern. Es war einfach.
Es war unfassbar.
Und auch mit einer Energie, also ich glaube, wir mussten nach 3 Songs einfach raus.
Ja,
und weil wir gesagt haben, sonst kommen wir um.
Wir kamen aber so schnell nicht raus. Nee. Weißt du, also es hat schon deutlich länger gedauert und du musstest wirklich immer mit der Masse mitgehen. Es war kein Platz. Wenn ich mir heute in der Bremer Stadthalle da im ersten Bereich die Konzerte angucke.
Da war ja eben kein Wellenbrecher.
Ja, eben. Oder jetzt sind da ja immer Wellenbrecher dann irgendwie. Und du hast vor allen Dingen auch, es werden ja, ich weiß nicht, ob das, es wurde oftmals gesagt, das Gefühl nach diesem Love Parade-Unglück 2010, du hast da teilweise vor dem ersten Wellenbrecher bis zur Bühne, du hast da teilweise, das Konzert ist ausverkauft, aber du hast 3 Meter Platz zum Nebenmann. Irgendwie. Also du hast wirklich elendig viel Platz, außer die paar Leute, die sich da wirklich direkt vor die Bühne noch drängen. Aber sonst hast du bis zum Wellenbrecher da in der Stadthalle. Ich war das letzte Mal, glaube ich, in der Stadthalle bei Seed. Da waren wir im ersten Bereich. Und wir konnten so gut gucken und das Konzert war ausverkauft und die Nächsten standen da hinten. Also die lassen einfach nicht mehr so viele Leute
rein. Ich weiß, dass wir damals, in den ersten Sekunden habe ich nicht die Arme nach oben bekommen. Und das ist schon merkwürdig, während dein Körper dir einfach nicht mehr gehorcht, sondern du einfach wie ein Pin beim Kegeln, mehr oder weniger mit Armen am Körper einfach von der Menge getragen wirst.
Ja,
und auch gar nicht mehr mal irgendwie die Arme schützend vor dein Gesicht bekommst, sondern einfach nur eine Fleischmasse bist du angestrichen. Das ist unglaublich.
Und natürlich auch, und ich weiß noch, eben noch dazu einmal kurz, und ich weiß auch noch, fand ich auch ganz wichtig, danach waren wir natürlich, haben wir so viel Flüssigkeit verloren und wir dachten uns, oh, jetzt irgendwie entweder kaltes Bierchen oder ich wollte erstmal eine kalte Cola, weiß ich noch.
Ja.
Und da haben wir, glaube ich, wir beide sogar eine Cola bestellt und die war pisswarm.
Ja.
Und dann haben wir uns zur Bar vorgesetzt, habt ihr nicht eine kalte Cola? Nee, Jungs, ihr seid jetzt so verschwitzt, da ist was ganz Kaltes jetzt auch nicht so gut vor euch. Dann dachte ich mir, oh,
Mutti. So kann man den ausgefallenen Kühlschrank auch
machen. Das ist ja sehr lieb, Mama. Und eben vielleicht nur, um da jetzt einzuhaben, Prodigy auf jeden Fall, das stimmt, hätte ich auch auf jeden Fall mit aufnehmen können.
Auf der Liste, ja. Bei Metallica war auch Prodigy eine der Optionen, die ich drauf hatte.
Da ticken wir ähnlich. Die Happy war ich mit meiner Frau auch schon öfter, Lieblingsband von meiner Frau auf jeden Fall auch. Und deswegen habe ich da Happy auch schon mehrere Male gesehen. Auch immer ein gutes Live-Erlebnis. Ist jetzt natürlich nicht mit dem Moshpit von...
Aber eine ganz andere Art.
Eine ganz andere Art. Ja. Aber was mir, ich habe mal einmal ein Konzert gesehen, da haben sie das auch ausgereizt. Ich mag ja so, ich mag es ja einfach, wenn man live so Entertainment und auch ein bisschen Quatsch geboten bekommt. Und da weiß ich noch, da haben sie auch mal Ice Ice Baby gespielt und sie ist mal an Schlagzeug gegangen und sowas alles. Also die haben auch eigentlich eine gute Liveband. Ich habe sie jetzt lange nicht mehr gesehen, aber früher einige Male auf jeden Fall, ja.
Aber Felix, du wolltest eigentlich noch...
weiß ich aber jetzt gerade gar nicht mehr, was ich sagen
soll. Ah, so ist das mal. Dann wollen wir nicht sofort drankommen. Ne? Ja,
dann last but not least, ja. Herr Alex.
Genau, also ich hatte ja, wie ich bereits sagte, das eigentlich auch so gemacht, dass ich live dabei gewesen sein möchte für meine drei Bands und Songs. Aber vielleicht ganz kurz noch, weil das, da hatte ich auch lange überlegt, ob ich den mit reinnehme, weil da war ich nicht live dabei, logischerweise. Das war auch, um die Stimmung mal direkt zu killen, das war ja die Geschichte 9-11, als da die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. War ja kurze Zeit später, ich glaube 10 Tage oder so etwas, haben ganz, ganz viele amerikanische Künstler eben so ein Live-Konzert gemacht, A Tribute to Heroes. Und da hat Bruce Springsteen einen Song, den er schon damals hatte, hat ein bisschen umgeschrieben. Ein überragender Song, also wo er nur mit seiner Akustikgitarre eben singt und mit der Mundharmonika spielt und im Hintergrund die Kerzen und ein Gospelchor. My City of Ruins heißt der. Ja, und das war dann auch Gänsehaut natürlich, entsprechend, gerade wenn man das unter diesem Eindruck noch steht und ein paar Tage später dieses Lied hört. To our fallen brothers and sisters, sagt er am Anfang. Ja. Überragend. Aber das wäre jetzt sozusagen Nummer 4, weil da war ich jetzt nicht live dabei, deswegen ich bleibe dabei. Okay, ja, ich versuche es, es wird schwierig, aber genau. Ich hole deswegen auch ein bisschen weiter aus. Also es war so, dass wir das vom Freundeskreis das erste Mal ohne Eltern quasi in Urlaub geflogen sind nach Spanien. Und da haben wir entsprechend auch das ein oder andere Bier getrunken, ein bisschen Sangria und sind dann abends, das war das Gute, wir hatten da eine Mischung aus Jungs, die auch zum größten Teil eben Rockmusik gut fanden.
Also ein Bett im Kornfeld kommt auch noch mal in Spanien.
Sind wir entweder in das New Stones gegangen, wo Rock gespielt wurde, oder ins Ministry of Rock, wo Rock gespielt wurde. Und im Ministry of Rock kam dann eigentlich auch wirklich jeden Abend irgendwann, also erstmal gab es immer eine Lokalrunde, das war schon mal ganz nett, und irgendwann an diesem Abend kam dann auch immer einmal Alive von Pearl Jam. Ah. Und seit diesem Urlaub, und das war einfach, ja, die Hymne des Urlaubs, und es ist einfach ein überragendes Lied. Ich meine, okay, wenn man natürlich die Hintergründe kennt, was für dich die Ärzte sind, ist für mich Pearl Jam.
Ich dachte, Nirvana wäre das für dich, was für mich die Ärzte sind.
Nö, muss ich das nicht selber wissen.
Ja, doch. Jetzt weiß ich auch, warum ich wollte das wieder Lied spielen.
Ich dachte, bei dir scheinen sich die Geister daran.
Nö, das ist doch eher schon.
Okay.
Ich mag beide, ja. Aber dann doch eher Pearl Jam. Jetzt
scheinen sich die Geister da, wie ich schon sagte.
Jetzt habe ich den Faden ein wenig verloren. Oh. Haben wir da jeden Abend quasi live von Pearl Jam gehört und es war die Hymne des Urlaubs. Und dann später, also ich war entsprechend Pearl Jam-Fan, bin ich dann geworden, und deutlich später waren wir dann in Berlin zu einem Konzert von Pearl Jam in der Wuhlheide. Und das war 2014, witzigerweise genau an dem Tag, als, jetzt kommen wir wieder zum Fußball, als die USA gegen Deutschland das letzte Gruppenspiel gespielt haben und sie 1-0 dann ja gewonnen haben durch Thomas Müller. Und da haben wir tatsächlich in der Alten Försterei, das ist ja also Union Berlin, da haben wir das Spiel gesehen, aber tatsächlich auf dem Rasen waren da Sofas aufgebaut, so kleine Tischchen und super geil gemacht. Also ein toller Verein, und in diesem Sinne möchte ich natürlich an Union Berlin jetzt auch nochmal einen Gruß und Dankeschön ausrichten, dass sie
Werder Bremen gerettet haben,
dass sie gegen Düsseldorf gewonnen haben. Fair enough, vielen Dank, Freunde. Bier ist ja schon rausgegangen. Und dann haben wir erstens entsprechend, also wir waren da mit einem befreundeten Pärchen, und also Moritz und Lisa, kennt sie ja.
Schöne Grüße.
Und schöne Grüße, genau. Und dann haben wir schön, das war ein Promostand vorm Stadion vom Jägermeister. Hm. Und dann haben Moritz und ich, wir spucken ja nicht rein, haben wir dann tatsächlich also schön Jägermeister gab es umsonst die ganze Zeit, und dann kam das Spiel und dann noch ein paar Bierchen. Und das Wetter war Bombe, also traumhaft, dann langsam geht die Sonne ja dann auch unter, und dann das Spiel war durch, wir haben 1-0 gewonnen, wir waren weiter im Achtelfinale, sind dann zu Fuß rüber ins Stadion, in die Wuhlheide, genau, also auch ein schöner Fußmarsch, also ja dann durch so den Wald. Pearl Jam hat dann schon angefangen zu spielen, traumhaft, dann der Mensch mit seinem Biertornister ist direkt bei uns stehen geblieben, hatte ich immer das Gefühl gehabt. Und der Abend wurde immer später, wie gesagt, ein Kaiserwetter. Und irgendwann dann, kurz vor Feierabend, kommt dann Alive. Und für mich eins der besten Lieder aller Zeiten, mit einem Solo, ja, unfassbar überragendes Solo. man könnte fast sagen, ein orgasmisches Solo. Und wenn man dann, wie gesagt, in dieser Location, Wuhlheide in Berlin, Pearl Jam, Alive, diese Stimmung, dieses Wetter, ja, toll. Also perfekt. Beispiellos, perfekter Moment. Ja.